Nun sitzen wir schon wieder zusammen und ich wollte mal fragen, hast du dich schon erholt von der Interschutz? Waren ja zwei heiße Tage.
Also ich habe mich schon erholt. Und also genau, heiße Tage waren es tatsächlich, obwohl es mir als klimatisiert angekündigt wurde. Aber ich bin ja dann beim ersten Tag war ich überrascht, wie kühl es war drinnen. Ja. Aber es war einfach nur eine deutliche Unterscheidung nach draußen, aber es war dann doch drinnen auch sehr warm, ist mir dann aufgefallen.
Ja, wirklich, also wir waren da durchgeschwitzt ohne Ende, ich glaube schon ab der ersten Stunde konntest du quasi so das Ganze auch so pellen nur noch, ja, war auf jeden Fall.
Ihr habt uns aber auch ins Schwitzen gebracht, also wir haben ja, ich glaube, über 100 Leute und über 100 Fotos und Gespräche gemacht, geführt.
Ja, das fand ich auch immer gut, dass man mit den Leuten nochmal quatschen konnte. Tat mir auch nicht mal ein bisschen leid, dass man das so schnell machen musste, weil andere ja auch drauf gewartet haben.
Mir tat es auch mega leid, da irgendwie eine Schlange zu sehen. Also ich will ja nicht, dass irgendwer warten muss, um irgendwie so ein Bild zu machen, aber leider ergibt sich das dann so. Das ist ja auch sehr interessant. Als sagt ja auch der Kollege Benjamin, mit dem wir ja dorthin gegangen sind, erstmal sind wir durch die ganze Feuerwehrhalle gegangen und dann sagt er schon, wir kamen da super durch, und dann sagt er schon so, ich hätte mir jetzt gesagt, das ist anstrengender mit euch irgendwo lang zu gehen. Ja. Und dann kamen wir am Stand der Johanniter an, gerade irgendwie das Gepäck weggeräumt, ich weiß nicht, du bist dir glaube ich mal den Stand angucken gegangen. Ja. Ich habe mich nur ganz kurz davor gestellt, da kam schon der erste, bist du nicht der? Und dann haben andere gesehen, okay, da ist irgendwie Traubenbildung und dann zieht das wie ein Magnet immer weiter, immer weiter.
Das war ja das Gute, dein Gesicht ist ja auch einfach prägnanter und bekannter. Ich konnte da einfach so dazwischen funken, beziehungsweise dazwischen weglaufen und dann bist du ja rausgekommen und dann, ja, ich konnte mir den Stand einfach angucken. Aber irgendwann haben sie dann auch gesagt, nee, den anderen wollen wir auch noch, wo ist denn der? Ja, herrlich, auf jeden Fall, ja, immer noch surreal, jetzt haben wir es so ein bisschen mitbekommen und auch mal ein paar Gesichter gesehen, hat uns auf jeden Fall gefreut und bevor wir weiter von all dem erzählen, was so die letzte Woche passiert ist, ja, wir haben heute übrigens den Donnerstag, an dem wir aufnehmen, den, ich weiß gar nicht, welcher ist denn heute, ach so, der
30.
Juni, machen wir erstmal das Intro.
Retterview, Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster, mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Mein Highlight war auf jeden Fall, als dort eine junge Dame ein Foto machen wollte und ich dann fragte, soll der Sammy auch mit drauf? Und sie einfach nur sagte, wer ist das?
Das
war auf jeden Fall, hu.
Fand ich auf jeden Fall gut. Auch die einer von den Hems-Leuten, von den Hems-Crew-Membern, der den anderen so fragte, wer ist denn das? Keine Ahnung, was macht der denn überhaupt?
Das waren aber nicht so richtig Hems. Also das war Offshore Rescue, also die haben auch diesen Hems TC, aber Offshore Rescue ist nochmal was anderes. Und da haben sich auch einige gewünscht, dass wir darüber mal eine eigene Folge machen, ja, weil die sind ja also wirklich sehr, sehr besonders. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
So innerhalb die Offshore-Rette an sich jetzt nochmal.
Ja, also dieses Konzept auch aus, ich bin dann 14 Tage weg. Ja. Und das ist ja auch aus verschiedensten Perspektiven hochinteressant, also auch lebensplanungstechnisch, ne? Erzähl mal deiner Frau, er hat auch erzählt, da waren irgendwie auch Leute beim Bewerbungsgespräch, die haben dann irgendwann gesagt, nee, sorry, meine Frau hat gesagt, wenn du das machst, kannst du deinen Koffer packen. Ja, Das ist natürlich schon krass.
Das ist schon heavy. Wir haben das ja bei unseren Piloten hier in Rostock, die ja auch teilweise aus Bayern oder aus Österreich zu uns kommen, um dort dann hier teilweise monatelang zu sein. Die haben hier ihre eigene Pilotenwohnung oder manche haben sich jetzt auch mittlerweile eine eigene Wohnung geholt, nur um hier zu bleiben. Einer hat sogar einen Wohnwagen neben den Hangar gestellt und wohnt da eben drinne und das geht ihm da ganz gut. Aber so läuft das. Und dass das natürlich unter Hems TC so läuft, das hätte ich auch noch nicht gedacht, wie du es sagtest.
Man muss auf jeden Fall groß sein und grimmig gucken können und so ein Drei-Tage-Bart haben, um da anfangen zu können. Also
das fand ich auch gut.
Das hab ich festgestellt.
Die waren riesig, die hätten Basketball spielen können, ne? Beide.
Das sagte aber auch jemand, als ich dieses Bild mit den beiden gemacht habe, postete das, meinte auch jemand. Und Einstellungskriterium ist mindestens 1,90. Meine ich, ja, ich stehe zwischen zwei Riesen, ja. Das sind richtige Erscheinungen gewesen, das kann man nicht anders sagen. Also so stelle ich mir Offshore Rescue vor.
Ja, damit du die Seilwinde nicht so weit runterlassen musst, ne? Das überbrückst du dann einfach mit deinen 1,90 bis 2 Metern. Ja, aber
an denen aber bricht sich das Meer, so retten die, ja.
Wir sollten das auf jeden Fall mal
inszenieren, dann ins Wasser.
Ja, mit denen ein Interview zu führen. Das kriegen wir bestimmt nochmal hin, dann klären wir euch auch mal ein bisschen Hems TC, was man dafür machen muss, wie man überhaupt in die Luftrettung reinkommt. Ich denke mal, da stehen schon einige Startlöchern. Du müsstest nur hochkommen dafür, weil dann haben wir schon ein paar da.
Das kriege ich hin. Also ich habe gar nicht so genau verstanden, die scheinen ja zum Regionalverband Niedersachsen zu gehören, Bremen. Genau. Wo genau, Wo starten die dann? Haben die denn mehr überhaupt, dieser Regionalverband? Hat Niedersachsen mehr?
Diese Frage war nicht abgesprochen. Nein, keine Ahnung. Ich weiß tatsächlich nicht, wo die Niedersachsen das haben. Ich habe ja auch nur hier unseren Hubschrauber. Aber das wird man mir bestimmt nochmal beantworten dann irgendwie.
Ja, ne? Okay.
Kriegen wir hin. Wir wollen ja auch nicht zu viel vorwegnehmen für so eine Folge. Aber ich denke mal, da gibt es sowieso einiges zu erklären. Es ist auch super spannend, das auch mal aus Pilotensicht zu sehen. Weil ich meine, stell dir mal vor, hinten rackern die dann an so einem Patienten rum teilweise, der dann kritisch wird und du da vorne musst einfach echt Ruhe in Person sein, diesen Hubschrauber sicher ans Ziel bringen oder halt zwischenlanden, wenn was passiert, während hinten, ja, sprichwörtlich die Post abgeht vielleicht auch mal, ne?
Vor allem ist es ja so, also du bist ja dann 14 Tage weg und da ist dann nichts mit, ich muss doch mal schnell irgendwie nach Hause oder die Katze ist gestorben. Das sagten die, das ging ein, zweimal über eine Notlösung irgendwie, dass die dann rausgeholt wurden, aber da ist dann 14 Tage geblockt, ist man dann weg.
Ja, da ist
das
man
ist
einfach,
krass.
Einfach im Beruf.
Das ist auch psychisch, glaube ich, eine Belastung erstmal zu wissen, du bist einfach, du bist auch nirgendwo, es ist nicht mal so eben, ich gehe mal schnell da und dahin, du bist 14 Tage weg.
Na, ich denke mal, es wird für gewisse Sachen wie familiäre Sterbefälle oder sowas, wird es da schon mal eine Lösung geben, aber
ja,
das passiert
ja
jetzt ja auch nicht jeden Tag.
Ne? Genau, glücklicherweise.
Gott sei Dank.
Aber die fand ich auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, ansonsten natürlich auch diesen, es war ja leider sehr wenig Rettungsdienst nur auf der Interschutz.
Ja.
Ich habe dann irgendwann tatsächlich noch gesehen, dass WAS wohl tatsächlich damit der E-Ambulance war, wobei ich ja von Elektro und Ambulance nach wie vor ja nichts halte, das hat ja auch schon der Herr Dr. Miller auch konstatiert und ich habe jetzt auch vorhin die Nachricht gesehen, dass Mercedes oder Daimler jetzt einen LKW, einen Wasserstoff-LKW mit 1000 Kilometer Reichweite eine Tankfüllung auf den Markt gebracht hat und genau das ist das, was ich doch seit Jahren schon sage, Wasserstoff braucht man genau dort, wo es Resilienz braucht, einfach weil man so schnell tanken kann.
Das ist auch die Lösung, deswegen Dr. Miller sagt ja auch, es ist eine Übergangslösung mit den E-RTW und sie werden es ja testen, wie es läuft. Nicht nur RTWs, sondern auch Löschfahrzeuge waren ja da, elektrisch. Ne,
Und hier so ein Flugfeld-Löschfahrzeug, ja. Also so ein Panther.
Also wirklich, wirklich interessant. Ich habe mich gerne mal reingesetzt in so ein Ding. Einfach wie sich das anfühlt, in so einem fetten Teil da zu sitzen. Ja. Du hast ja quasi fast eine riesen Glasfront vorne und kannst das steuern. Ein bisschen raumschiffmäßig sieht es ja aus. Ne? Von außen zumindest. Ist bestimmt von innen auch schon genial. Rosenbauer hatte da einen Riesenstand und hat da auch irgendwann einiges vorgestellt. Unter anderem, was ja auch interessant war in der letzten Folge, ist schon dieses UVC-Ding. Darüber hat Louis auch noch in einem Short berichtet, ja, wie das so funktioniert mit den Desinfektionen über UVC-Strahlung. Und ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den du hattest bezüglich, man könnte es ja jeden Tag machen.
Ja, das ist so das. Ich hatte mir da mehrere Studien angeschaut und ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das wirklich durchkriegst, dass du es als Alternative machst zur kompletten Steri. Und ich habe es mir nämlich auch beim RKI, ist das auch als nicht wirksam betitelt, was jetzt Desinfektion von Geräten anbelangt. Man nutzt es teilweise, um zum Beispiel Flüssigkeiten zu desinfizieren, die wir laufen dann da so durch. Dafür scheint das sinnvoll. Und deshalb denke ich mir, man kann da sicherlich eine weitere Sicherheitsstufe schaffen, indem man einfach sagt, jeden Morgen 10 Minuten lang soll das einmal durchlaufen. Ja. Aber nach einer Desinfektion weiß ich nicht, ob das... Weiß ich nicht.
Was ich auf jeden Fall noch gesehen habe, ist auch, dass der Markt der Geräte, auch der Wiederbelebungsgeräte immer weiter wächst, auch der hydraulischen Tragen. Wir haben da einige Varianten gesehen, also wirklich so, ich nenne es jetzt mal Luxusvarianten, wo ein Patient teilweise schon auf der Trage sitzt und die Trage so klein gemacht werden kann, dass sie sogar mit Patient in so kleine Aufzüge passt. Ja, und dann,
das wäre natürlich cool, dass du aus einem Stuhl eine Trage machst. Mm, das wäre mal ein ganz neues Konzept.
So ähnlich
faltest das zu einem Stuhl dann die Trage.
Das hat schon Spaß gemacht. Dann hatte das auch so kleine Schnickschnack-Sachen wie eigenes Blaulicht an der Trage. Was vielleicht witzig ist bei Sanitätsdiensten, wenn man da irgendwo lang geht, aber man hat es nicht gesehen. Ich glaube, das war auch einfach nur ein Warnsignal, wenn man die Trage reinfahren möchte. Dann konnte man so ein Blaulicht damit anmachen. Eigene Taschenlampen vorne, so ein Scheinwerfer, das war ganz nett, wenn man doch mal durch die Dunkelheit fährt.
Wo will man denn überall hin mit dieser Trage?
Ich habe keine Ahnung.
Legt man sich da drauf? Und dann einfach mal ins Offroad-Gelände.
Ja. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es mittlerweile standardisiert ist, hydraulische Tragen zu haben. Ja.
Von Boston Dynamics wahrscheinlich. Die Trage sucht sich dann von selbst ihren Patienten so und wühlt sich dann so überall durch.
Drückst du auf dein Armband und dann kommt sie dir hinterhergefahren oder sowas.
Richtig,
das hätte schon eine Art, ja. Irgendwann fliegen die Dinger
Drohne.
Noch. Genau. Oder so eine Drohne über dir die ganze Zeit, ja, die dich auch noch beobachtet. Wärmebildkamera, suchst den Patienten noch. Ja, so wird's laufen.
Wurde ja auch vorgestellt, also die Johanniter Köln war ja tatsächlich dort und die hatten ja auch eine Drohne mit Wärmebildkamera, die haben sie vorgestellt.
Ja, eindrucksvolles Gerät von DJI, das sind auch die kommerziellen Drohnen bauen, die ihr auch kaufen könnt. Und da gab es eben so eine, ich glaube, 40.000 Euro Drohne, die wirklich einiges konnte. Die konnte zwei Kameras anbauen, ne? Konnte sowohl Wärmebild als auch, frag nicht, Nachtsicht zum Beispiel mit anbauen. Und bis zu 40 Minuten fliegen, sehr, sehr eindrucksvoll, Riesenteil. Und durchaus hat man mir da erklärt, dass man als BOS zum Beispiel keine Drohnenführerscheingenehmigung braucht. Natürlich selbst die Hilfsorganisationen selbst sagen, ja, UAVs sollen definitiv auch von jemandem geflogen werden, der das kann und der das vor allen Dingen zertifiziert hat. Das ist auch richtig so. Das ist auch in ganz vielen anderen Bereichen so, wo man eben Drohnen mittlerweile einsetzt. Und ich glaube, auf der Messe selbst haben wir auch viele Drohnen gesehen, die da so umherflogen, die eben sowohl bei der DEKRA helfen als auch bei der Feuerwehr.
Ich muss sagen, ich stehe diesem ganzen Thema Drohnen ja noch sehr skeptisch gegenüber, weil mir erschließt sich mir nicht so der hundertprozentige Nutzen. Es gibt so viele Forschungsprojekte in dem ganzen Thema, aber ich habe auch so den Eindruck, die Gefahrenabwehr, die muss immer so alles, was neu im zivilen Bereich kommt, da ist immer die Frage, wer macht's als erstes mit Blaulicht? So, und das ist zum Beispiel bei Fahrzeugen, eine X-Klasse habe ich letztens gesehen als Blaulichtfahrzeug, alles muss ja dann immer Blaulicht kriegen, Segways und jetzt dann auch diese Drohnen, das muss jetzt auch unbedingt dann mit Blaulicht. Dann dieser Roboter, siehst du bei der Polizei, dieser kleine Suchhund, wo man noch gar nicht wusste, wofür man den überhaupt nehmen kann, aber wir haben ihn jetzt. Und deshalb bin ich da immer sehr skeptisch. So, ich habe den Eindruck, so der Retter oder die Gefahrenabwehr, die kauft erstmal und überlegt sich dann, was kann ich eigentlich damit machen. Aber wir haben es.
Ah, das war jetzt wagemutig von dir.
Also das ist wagemutig von dir, ich weiß,
Sinn,
aber.
Ja. Ich sehe schon einen Sinn darin. Also es gab ja auch schon Erfolge. Also guck dir erstmal so einen Polizeihubschrauber, was der kostet pro Minute Flugzeit. Gut, der kann länger fliegen als eine Drohne, das kann man auch sagen, aber du hast nicht die Wendigkeit und vor allen Dingen muss der auch erstmal hinkommen, muss dann auch irgendwann wieder tanken. Sehr kostenaufwendig, ist eine Drohne günstiger. Ne?
Also ich muss jetzt sagen, so wie die Johanniter diese Drohne da hatten, so stelle ich mir halt auch eine Drohne vor, die einen Sinn erfüllt, okay. Weil das war ja nun mal ein Schiff. So, ja. Ich meine jetzt so diese Feuerwehren, die sich dann diese 200 Euro DJI holen.
Die kosten dann auch nicht so viel, gucken. Also die sind dann auch schon bei 4.000
ja,
bis
5.000. Ja, aber etwas übertrieben gesagt. Ich meine, man kann es natürlich nochmal ergänzen für die Erkundung einsetzen, aber die Feuerwehren machen da ja auch immer eine Wissenschaft draus.
Hast du schon mal so eine Drohne geflogen?
Ja klar, ja? DJI 2 damals.
Achso, die Mavic 2, ja. Das macht schon, genau. Das macht schon und vor allen Dingen, also jetzt mittlerweile ist glaube
ja, man
glaube
ich Spaß,
bei 3 oder 4. Ja, es macht Spaß, aber auch die Steuerung selbst. Und ich habe ja so ein Ding auch mal gehabt früher. Du konntest es bis zu 3,5 Kilometer, habe ich es mal geschafft. Konntest du mit Video fliegen auf Sicht, auf Videosicht. Und das finde ich schon eindrucksvoll, um halt mal einen Radius zu machen.
Christian vom Stadtrat. Sind Sie schon mal so eine Drohne geflogen? Ja, es macht Spaß. Ah ja, okay, Gelder genehmigt. Klar, wenn es Spaß macht, dann machen Sie da gerne, kaufen Sie gern 3.
Nein, ich finde es absolut sinnvoll für Personensuche und auch für die Retter. Zum Beispiel in Feuerlangen. Wir haben jetzt immer wieder Waldbrände, wir kriegen es ja mit, um auch Kolleginnen und Kollegen zu schützen und zu sagen, Mensch, da rollt quasi das Feuer an. Na, verzieht euch mal.
Da braucht man natürlich auch eine gute Wärmebildkamera und absolut. Nicht dann irgendwie so das Billigste vom Billigsten. Ja. Aber das, also wo ich das interessant fände, man müsste halt dann schauen, dass man Prozesse entwickelt, die so ineinander greifen. Also ein Riesenthema ist bei der Feuerwehr immer Erkundung. So, und das ist natürlich interessant, wenn du jemanden hast, zum Beispiel der Führungsassistent vom ELW, dass der direkt in der Lage ist, diese Drohne zu starten, dass quasi mit dem Einsatzleiter, der die Front erkundigt, er schon nach hinten fliegen kann und da seine Erkundungsergebnisse teilen kann. Das wäre natürlich mega und da könnte man jetzt noch weiter denken, der Einsatzleiter hat dann währenddessen eine Google Lenses auf und sieht dann quasi das Drohnenbild, noch während er quasi erkundigt. Das wäre natürlich dann mega nice.
Ja. Ja, die
sogenannten DJI Goggles, ja so,
die es da auch gibt.
Genau, richtig.
Ja, genau.
Nur so auf Anforderungen und noch etwas komplizierter, aber eher im Bevölkerungsschutz.
Wie funktioniert das? Bei dieser Drohne, die wir da gesehen haben aus Köln, geht das auch schon mit diesen VR-Linsen? Also, dass du wirklich gucken kannst und mit Kopfdrehung quasi?
Hatte ich nicht den Eindruck, dass das geht? Das meinte ich auch nicht. Ich meinte quasi, dass du eine ganz normale diese Brille hast und kannst normal deine Erkundung von vorne zum Beispiel machen und siehst aber währenddessen live als kleines Bildchen die Drohne, die von hinten fliegt quasi.
Ja, da warten wir einfach mal ab, was unsere Smartphone-Hersteller und alles noch, da wird sowas kommen, definitiv. Wir hatten ja diese Google, ach jetzt weiß ich, was du mit Google Lenses meinst, das war ja diese Brille, die leider gefloppt ist, ne? Weil ich glaube, sie war einfach ihrer Zeit voraus. Es ist,
aber die kommt doch jetzt wieder, oder macht Apple eine?
Ja, Apple,
eine
von also beiden man munkelt bei Apple, dass da was kommen soll. Wir sind mal gespannt. Aber auf jeden Fall hat Köln schon erzählt, dass sie bei Bränden teilweise auch an Hochhäusern hoch und runter geflogen sind und dort mit der Wärmebildkamera eben ausgemacht haben, ist ein Brandherd da, sind Glutnester da. Ich denke mal, da wird der ein oder andere Feuerwehrmann, Frau schon noch sagen, oh, so eine Drohne, die hat sich schon mal rentiert oder auch was geholfen. Wir hatten auch mal einen Hauseinsturz bei uns, wo Feuerwehrleute drin waren. Gott sei Dank ist nicht so viel passiert, aber das hätte man eventuell mit so einer Technik verhindern können, um halt einfach Glutnester an diesem Haus zu sehen. Ne? Klar, man hat diese Handwärmebildkamera, aber die kann eben auch nicht über ein Dach hinaus gucken.
Was war denn noch auf der International Rescue Track, hat sich vorgestellt? Christian war ja in seinem persönlichen Paradies.
Es war so toll.
Hat sich da zu doof getippt quasi, die ganze Zeit nur tippen, eingeben. Aber es ist schon eine coole Software, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber da waren auch so viele andere. Also da möchte man gar nicht glauben, dass diese Unternehmen alle überleben können, weil so viel Nachfrage gibt es ja aktuell noch gar nicht nach den ganzen.
Dachte ich mir auch, ja.
Ja, denn viele müssten ja dann ihr komplettes System umstellen und das ist ja auch wieder aufwendig und dann muss ich jetzt mal ganz böse sagen, versucht das mal einem Stadtrat oder einem Verwaltungsbeamten da zu erklären, dass er jetzt sein ganzes System, was er seit 20 Jahren macht, eben komplett umstellen muss, weil es jetzt neue Technologien gibt. Das ist durchaus nicht immer leicht.
Aber Rescue Track macht ja auch einfach Spaß, also in der Bedienung. Also man, da meinte das ja auch der Chef, dass da sehr viele Leute oder Anfragen wären, kann ich nicht einfach mal einen Zugang haben, ich will gar keine Fahrzeuge sehen, ich will einfach nur tippen. Und damit rumspielen.
Ja.
Und allein dieses Rumspielen macht echt viel Spaß. Ich mache das auch ab und zu. Das nicht lange, weil die Funktionen sind ja dann begrenzt, wenn man keine Fahrzeuge hat.
Mhm.
Aber so ein bisschen einfach rumspielen, sich mal so ein Routing, Fahrzeitanalyse oder sowas. Das ist echt auch immer schnell irgendwie zu gucken, wie ist denn so eine Isochrone, Fahrzeitisochrone. Mhm. Ist das wirklich sehr, sehr interessant, ja.
Die Abdeckung, oder eine, also ich fand das beeindruckend mit Zürich zum Beispiel, wo man ja wirklich live-Bild, die Coverage-Map, genau, wo man einfach live gesehen hat, wie viel Prozent der Fläche, die wir eigentlich abdecken, sie können überhaupt abgedeckt werden, gerade aufgrund dessen, dass so und so viele Fahrzeuge auf Status 8, 7, 6, was auch immer sind. Echt interessant und gerade jetzt super wichtig, denn wir haben es ja mitbekommen, in Berlin gab es ja den ersten Super-GAU, muss man ja sagen. Also so wurde es zumindest betitelt. Aber ich fand von den Zahlen her das schon deftig, wenn da über 21 RTWs, glaube ich, einfach mal komplett außer Dienst sind.
Der Super-GAU.
Der Super-GAU,
genau,
ja.
Das war, wie wurde das genannt? Die Nacht, die schlimmste Nacht für die Berliner Feuerwehr oder sowas wurde es, glaube ich, genannt. Ich weiß nicht mehr, ob Samstag auf Sonntag war oder Sonntag auf Montag, aber genau, da waren so viele Fahrzeuge außer Dienst,
ja,
dass 16 Stunden lang dieser Ausnahmezustand Rettungsdienst angehalten hat, wo eben Löschfahrzeuge außer Dienst genommen werden mussten, um eben Fahrzeuge zu besetzen des Rettungsdienstes. Und es wohl zum ersten Mal auch so war, dass Notfälle gar nicht beschickt werden konnten oder extrem lange warten mussten.
Ja, quasi Triage schon an der Leitstelle. Also Low-Code-Einsätze, die jetzt nicht, sondern Bauchschmerzen oder ähnliches, die einfach nicht bespielt werden konnten von einem Rettungswagen, die einfach nicht erreicht werden konnten. Und stellt euch mal vor, das würde fast jeden Tag sein. Das heißt, es ist quasi jetzt schon eine Lotterie, wenn du bei der 112 anrufst und die sagen, ja, wir haben, das ist schön, aber sie müssen halt auch ein, zwei Stunden warten. Dann könnte vielleicht jemand vorbeikommen. Könnte vielleicht. Und das kann durchaus passieren. Und das zeigt doch, erstens, wenn zu viel ausfällt und einfach überall gespart wird am Personal, wohin das führen kann und wohin das schnell führen kann. Und zweitens, wenn man eben zu allem einen Rettungswagen schickt, sind gerade die Rettungswagen, die noch übrig sind, sehr schnell verbraucht.
Jetzt trifft halt endlich mal das ein, was man den Patienten ja dann manchmal sagt, so ja, dieses, wir sind für richtige Notfälle da, wir fehlen jetzt irgendwo anders, wo es meist, ja, es kommt ja eh immer irgendeiner. Und jetzt sieht man halt mal, ja, wenn wir das Prinzip endlos, gnadenlos durchziehen, dann ist das halt so, dann kommt irgendwann keiner mehr. Und ich glaube, in Berlin hängt man ja sowieso den Bedarfsplan schon lange hinterher. Das Problem ist halt, jetzt kommt dann so ein Ingenieurbüro, stellt sich dahin, ja, sie brauchen 10 mehr Rettungswagen. Ja, aber dann ist die nächste Frage, wer soll das besetzen? Das sind 100 Leute. Wo willst du die herkriegen? Und jeder Rettungsdienstbereich leidet ja aktuell unter einem Zuwachs. Das bedeutet, jeder Rettungsdienstbereich provoziert irgendwie 10, 20 neue Stellen. Das kriegst du gar nicht mehr. Du kommst ja mit den Leuten gar nicht mehr hinterher, die du bräuchtest. Und
außer bei
da
uns.
Hat sich, ich habe das ja dann geteilt. Und dann haben sich ja Leute aus ganz Deutschland, das habe ich ja dann einfach gnadenlos einfach 1:1 meine Story gepackt, damit mal darüber gesprochen wird, haben sich ja dann aus ganz Deutschland Leute gemeldet, in Dortmund stehen RTWs still, in Nürnberg stehen RTWs still, überall in Deutschland stehen RTWs still, weil man kein Personal mehr hat. Und man muss sagen, weil mittlerweile auch die Leute, die in dem System arbeiten, keinen Bock mehr haben. Und ich kriege das teilweise mit, wenn es dann irgendwie heißt, ja, dann wird jetzt ein Löschfahrzeug aus der Dienst genommen, damit wir einen RTW besetzen können, dann sagen zwei spontan, oh, jetzt bin ich aber krank, Punkt. Und damit hast du kein Löschfahrzeug mehr und keine RTW mehr, weil die Mitarbeiter, die haben da halt auch keinen Bock mehr drauf, so rumgereicht zu werden und so behandelt zu werden wie heute machst du dies, heute machst du das.
Ja, das ist außer bei uns irgendwie, da hat man ja mit der Bürgerschaft geredet und da gab es ja auch ein Büro, was das Ganze ausgewertet
ihr habt,
hat.
Genau, ihr habt weniger.
Bei
ihr
uns
weniger,
hieß es dann, ne? Wir sollen einfach nochmal um zwei Rettungswagen reduzieren. Gott sei Dank hat der Senator gesagt, nee, das machen wir nicht, das kriegen wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Also ich bekam auch die Frage, ja, warum spricht man jetzt erst darüber und warum kriegt man das sonst nicht so mit? Ja, weil wir es sonst irgendwie immer gehandelt bekommen haben. Wir haben euch immer irgendwohin einen Rettungswagen geschickt und für euch war es dann schon immer schnell, wenn wir vielleicht doch nur 20 Minuten in der Stadt gebraucht haben, weil ihr gar nicht damit gerechnet habt. Aber das war die sogenannte Resilienz, die wir bisher immer bewiesen haben. Ja? Und die bröckelt jetzt oder bröckelte jetzt ganz doll in Berlin, das hat man mitbekommen.
Es bröckelt schon sehr lange. Ja. Man muss sagen, es spricht halt keiner drüber und in Berliner sind ja irgendwie die, die wenigstens so transparent sind, als dass sowas scheinbar ja kommuniziert werden muss oder dass man sich dafür interessiert, das aufzuklären. Aber in Hamburg zum Beispiel hat man sich dann auch mal als Feuerwehrgewerkschaft getraut und gesagt, in Hamburg ist genau das gleiche Spiel. Ich bin gespannt, ob man da jetzt so eine Lawine lostritt. Aber letztlich, das wurden ja dann in dem Artikel auch so Möglichkeiten vorgeschlagen, das zu reduzieren. Und das kann man ja mal ganz kurz durchgehen. Also die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft hier hat vorgeschlagen, Arbeitsschichten. Ein Baustein wären versetzte Ablösezeiten. Zurzeit lösen alle zur gleichen Zeit ab, 7 Uhr, 19 Uhr. Jetzt muss ich halt sagen, ist das jetzt der Grund, warum, also hat man jetzt immer um 19 Uhr einen Ausnahmezustand oder, also ich weiß, dass es seitens der Leitstelle die Probleme gibt, dass komischerweise um 19 Uhr nie ein RTW frei ist, weil natürlich alle um ihren pünktlichen Feierabend bemüht sind. Es macht schon Sinn, das zu staffeln, das glaube ich auch. Ich glaube aber nicht, dass das das Problem jetzt in der Gänze löst. Das ist jetzt so ein temporäres 2-Stunden-Problem. Was hältst du denn von dem Vorschlag? Das wurde ja auch heiß diskutiert, als ich das geteilt habe, aber sehr interessante Sichtweisen kamen da, dass man die NEFs mit Rettungssanitätern besetzt, damit die Notfallsanitäter frei sind und dann RTWs besetzt werden
können. Angesichts dessen, dass ja Rettungsassistenten, die jetzt ihren Notfallsanitäter nicht mehr machen möchten, können oder es halt nicht bestanden haben, Rettungssanitäter werden dann quasi, ja, sie werden ja abgestuft, ja, beziehungsweise sind es gleichwertig eines Rettungssanitäters, das finde ich in Ordnung. Und man muss ja auch mal ganz grob sagen, dass so ein NEF-Fahrer, Fahrerin oft meistens nur fährt. Und anreicht und Medikamente anreichen und so weiter. Das kann man machen. Allerdings soll er auch bei einer Großschadensanlage mal den vorübergehenden Orgel spielen. Gut, dafür gibt es Kurse. Ich denke mal, auch da kann man den Rettungssanitäter durchaus hinstellen. Ne? Und,
ich wollte gerade sagen, also Orgelkurs jetzt für eine S ist ja wohl das kleinste Problem.
Ja, genau, glaube ich
das auch. Das geht ja durchaus. Und man muss auch sagen, es gibt viele Rettungsdienstbereiche, da haben die Fahrer NDFs noch keinen Orgelkurs. Also
ich glaube, es gibt sogar verschiedene Bereiche, da fahren schon Rettungssanitäter. Ich glaube, in Hessen? Fahren Rettungssanitäter auf
Bayern, genau.
In Bayern, ja.
Da steht man dem sehr zwiegespalten gegenüber, muss man sagen, was ich so mitbekommen habe. Also ich halte es schon für sinnvoll, wenn man das an eine charakterliche und fachliche Eignung knüpft des Rettungssanitäters und den auf jeden Fall nochmal schult, 1-2 Wochen lang auf die Medikamente und so weiter, weil in Bayern ist das wohl teilweise so, der weiß dann gar nicht, wenn der Medikament anreichen soll, was für Medikamente Notarzt meint oder so. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass du viele junge Rotanten teilweise hast, die musst du halt irgendwie führen können, sonst geht das in eine ganz falsche Richtung. Die haben ja keine Ahnung von Rettungsdienst. Und deshalb mit ein bisschen Berufserfahrung auf jeden Fall. Ich habe aber auch gehört, es gibt Rettungsdienstbereiche, da sitzt ein FSJler auf dem NEF. Und das kann es ja natürlich nicht sein. Nein. Also so wenig Fahrer darf natürlich auf dem NEF auch nicht sein. Man muss ja mal davon ausgehen, es kracht. Und dann kann es nicht sein, dass irgendwie nur der Notfallsanitäter vom RTW und dass der Notarzt irgendwie Ahnung haben und der Rest steht da heillos daneben.
Es gibt manche Bereiche, die lassen die Rettungssanitäter, wenn sie gerade ganz frisch sind, auch erstmal auf den KTWs fahren, um reinzukommen in das gesamte System. Hat mir auch ab und zu mal das. Dann vielleicht so oder als dritter Mann mitfahren, die ersten zwei Wochen, um einfach reinzukommen. Wie läuft so ein Notfall ab? Welche Medikamente haben wir drauf? Ist ja überall unterschiedlich. Und wie funktioniert das mit unseren Notärzten? Also das finde ich schon in Ordnung. Und ich glaube auch, wenn man dann auf dem NEF sitzt, bin ich auch vollkommen deiner Meinung, dass man da nicht jeden einfach mal so draufsetzen kann. Und das
Aber man darf halt nicht vergessen, selbst wenn man nur drei findet, sind das drei geeignete RS, sind das drei Notfallsanitäter, die man anders einplanen kann. Mhm. Und das könnte auf jeden Fall kurzfristig für Lösungen sorgen, muss zumindest man sich halt überlegen.
Bei der NEF-Knappheit.
In NRW muss man sagen, ist man da weit von entfernt. In NRW hätte man ja am liebsten überall nur Notfallsanitäter. Also du hast ja auch in den Leitstellen nur Notfallsanitäter. Also in NRW ist der Fachkräftemangel ja ordentlich geschürt. Und ja, was soll man da sagen? Was ich sehr interessant fand, war ein weiterer Vorschlag war, die Feuerwehrgewerkschaft fordert die Einführung des Notsan-Erkunders. Ein Vorausfahrzeug, das herausfinden soll, ob der Patient in ein Krankenhaus muss oder anderer Hilfe bedarf. Wo ich mir denke, die einen nennen es gemeine Notfallsanitäter, genau, die müssen es wieder Notsan-Erkunder nennen, die nächsten nennen es Hansesani. Also wenn man sich denn wenigstens mal irgendwie auf was einigen könnte, aber das kann man ja dann auch nicht. Es muss ja wieder jeder so sein eigenes Ding fahren. Auch wieder sehr schade.
Ja, also so als, als eigenen Tag. Wir haben es erfunden, die haben es jetzt so genannt. Ne? Genau. Und da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, was das teilweise bedeuten kann, wenn man das immer bei jedem Einsatz einsetzen kann, nämlich Verzögerung, gerade bei den Notfällen, die tatsächlich schnell ins Krankenhaus müssen.
Was ich interessant fand, die Gewerkschaft der Polizei, die hat sich da auch zu geäußert, die scheint da auch irgendwelche Aktien drin zu haben, die sagten, die hätten als Vorschlag die Änderung des Rettungsdienstgesetzes. Bislang würde als Hauptverantwortlicher der ärztliche Leiter der Feuerwehr haften, wenn kein RTW geschickt würde und sich vermeintlich harmlose Bauchschmerzen als eine schwerwiegende Krankheit herausstellen. Deshalb schlägt die Gewerkschaft der Polizei vor, durch eine Gesetzesänderung die Eigenverantwortung von Patienten zu stärken, etwa wenn sie wochenlang nicht zum Arzt gegangen sind. Auch ein interessanter Ansatz, ne?
Absolut. Das ist das, worüber ich, glaube ich, jeden Tag mit meinen Patienten rede. Also der letzte Einsatz, den ich hatte, an dem sehr einsatzträchtigen Tag, oder der erste war das sogar, eine Dame, die vor der Orthopädie gestürzt ist auf ihre Hüfte, die übrigens beide künstlich waren, die beiden Hüfte, auf dem Po ist sie gelandet. Naja, dann ist sie da nach Hause gegangen, hatte Schmerzen, ist nach Hause gegangen und hat jetzt bis Montag nächster Woche gewartet und uns angerufen dann, beziehungsweise der Mann, jetzt muss ja mal was passieren. Ich habe jetzt einmal bei der Hausärztin angerufen, die ist nicht rangegangen und da habe ich jetzt sie angerufen, weil sie müssen ja mal was machen. Also muss man vorstellen, erstmal, nur weil sie sich Sorgen um die Hüftgelenke machen, sind die nicht wieder rein zum Orthopäden, sondern erstmal nach Hause und wir warten das erstmal ab und dann ruft man einmal einen Hausarzt. Und da stehst du nur da fragend und sagst so, also haben sie sich selbst gerade zugehört? Habe ich natürlich nicht so gesagt, aber man denkt sich das. Ja, und sagt dann eben so, also dafür sind wir doch nicht da. Und dann habe ich die Hausärztin angerufen mit meinem Handy und es ist sofort jemand rangegangen. Habe gesagt, hier, ich habe es einfach ein zweites Mal versucht. Ne? Erklären Sie es ihr doch, vielleicht kann sie eine Lösung finden.
Früher gab es in jedem kleinen Dorf in der DDR eine Gemeindeschwester. Wurde auch wieder vorgeschlagen oder auch der Gemeinde Notfallsanitäter aus Oldenburg. Sehr interessant. Ich bin mal gespannt. Mein Vorschlag ist ja einfach, das Taxi kostenlos zu gestalten in die Notaufnahme. Den Leuten zu sagen, wollen Sie in ein Krankenhaus? Und wenn die sagen, ja, alles klar, dann schicken wir Ihnen jetzt ein Taxi, rufen Sie sich das selbst. Wenn Sie damit ins Krankenhaus fahren, ist das kostenlos. Da habe ich ja schon mal mit meiner Krankenkasse kommuniziert. Und da hieß es ja, das lässt sich nur schwer auflösen, denn laut Sozialgesetzbuch ist das ja gar keine Kassenleistung. Wo ich mir denke, gut, das ist doch jetzt auch nicht schwer, das irgendwie als Kassenleistung dann letztlich im Sozialgesetzbuch 5 irgendwie zu einzupflegen. Aber sich dann so immer so querzustellen, so das ist alles nicht möglich. So, man kann sich ja mal darum kümmern, dass es möglich wird.
Ja eben, es ist nicht möglich. Und vor allen Dingen, liebe Krankenkassen, rechnet doch mal die Kosten durch, was ein Taxi kostet und was ein Rettungswagen kostet. Ich glaube, wir sind bei 700-800 Euro mittlerweile für einen Rettungswagen. Ja, also so ein Taxi, weiß ich jetzt, je nachdem, wo man wohnt, aber da zahlst du vielleicht maximal
10-20 Euro.
Und das sollte möglich sein.
Genau, das sind 80 RTWs. So, ja. Wenn du jetzt mal von 10 Euro ausgehst, sind 80 RTWs. Das bedeutet, wenn nur zwei anrufen, hast du dir hier direkt ordentlich Kosten gespart. Also nur zwei mit dem Taxi fahren. Jetzt kommen natürlich dann direkt die Notaufnahmen, die sagen, ja, jetzt macht man es den Leuten ja aber dann noch einfacher, in die Notaufnahme zu fahren.
Sie kommen gut. Doch so oder so in die Notaufnahmen. Ob es jetzt mit dem Rettungswagen oder dem Taxi ist oder jemand fährt sie dahin. Cooler Vorschlag übrigens, den auf der Podiumsdiskussion auf den Interschutz gemacht wurde. So, wie wäre es einfach, wenn wir alle KV-Ärzte abschaffen, das Ganze in die Notaufnahme verlagern oder dort eben noch eine weitere Station aufmachen, die sich eben um sowas kümmert und den Rettungsdienst dann damit aufstocken kann, weil die kümmern sich ja sowieso mittlerweile um so viele Hausarztsachen. Interessanter Ansatz, könnte man noch mal drüber diskutieren irgendwann.
Ich fand diese Podiumsdiskussion auch sehr interessant, also insbesondere was der Gordon Herringshausen da erzählt hat, wobei man sagen muss, der ist glaube ich ein bisschen zu futuristisch in seiner Denkweise diesbezüglich, aber ich fand, der hatte sehr, sehr gute Ansätze. Der hat ja gesagt, im Prinzip ist ja der Notfallsanitäter als Berufsbild jetzt schon gar nicht mehr zeitgemäß, weil das, womit der Notfallsanitäter konfrontiert wird in der Praxis, das ist gar nicht mehr seine Aufgabe. Und wohin er hinentwickelt wird durch gemeinte Notfallsanitäter. Man muss sich jetzt einfach mal fragen, okay, geben wir es jetzt einfach auf? Also die Hausärzte werden nicht mehr. Jetzt müssen wir uns halt was anderes überlegen. Und es gibt in Deutschland den Bedarf des Bürgers, 24/7 alles abklären zu können. So, der möchte, wenn er auch drei Wochen nicht zum Arzt gegangen ist, dann möchte er, dass irgendwas kommt und ihn irgendwo hinbringt, wo es abgeklärt werden kann, weil er jetzt dieses Bedürfnis hat, auch um 3 Uhr morgens. Also bin ich der Meinung, müsste man halt, das hat ja auch dann der, glaube ich, der Herringshausen vorgeschlagen, dass man solche Notfallzentren implementiert, angegliedert an die Notaufnahme, die so ein Polikliniken haben, so ein bisschen was machen können auch, aber keine Notaufnahme sind, und das fördert natürlich die Zufriedenheit, weil die Leute, die in so einem Notfallzentrum arbeiten, die wissen, okay, hier kommt eh nur Husten, Schnupfen, Heiserkeit, und die Notaufnahme kann auch einen Patienten dann sagen, gehen Sie eine Straße weiter hier, da ist das Notfallzentrum, das ist was dafür, wir sind nicht zuständig, wir sind eine Notaufnahme, und so könnte man das ein bisschen entzerren. Also da bin ich auch absoluter Fan von. Man muss diesem, so anders wird man der Lage nicht mehr her. So.
Angesichts dessen auch, was viele Patienten uns immer sagen, sie sind auch mal unzufrieden mit einem Hausarzt, Hausärztin, möchten gerne wechseln, können das gar nicht.
Oder haben gar keinen.
Ne? Wer von euch da draußen hat schon einen richtigen Hausarzt? Wer war das letzte Mal bei seinem
Arzt? Hast du einen?
Ich habe einen, tatsächlich, ja.
Ich habe hier in Köln nur einen bekommen, weil ich gesagt habe, ich habe hier 4, 5 Hausärzte angerufen, alle, wir sind voll. Da habe ich gesagt, also guten Tag, ich wollte nur sagen, ich bin Rettungsdienstler, ich bin jung, ich habe also eine hohe Compliance, ich werde nicht häufig kommen, ich habe keine chronischen Krankheiten, ja. Ich belästige sie maximal einmal im Jahr, kann nicht bei Ihnen Patient sein. Und dann wurde ein Auge zugedrückt, naja, okay,
das ausnahmsweise, muss man sich,
aber das ist schon krass, ne?
Ja, also du musst echt betteln darum,
wie bei einer Versicherung, dass
du Arzt bekommst. Ja, das ist unvorstellbar.
Ich werde auch garantiert keinen Schaden haben.
Ja, ja, also genau.
Nehmen Sie mich auf.
Ich werde nicht dafür sorgen, dass Sie Arbeit bekommen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ja, es ist so. Also ich habe das auch schon öfter gehabt, als ich meinen Hausarzt dann gewechselt habe, und zudem, ich bin auch nur zu dem, weil ich durch den Rettungsdienst den kennengelernt habe, und ich dachte, der ist ganz tüffig. Und da hat sie da vorne auch erstmal gesagt, naja, das kriegen wir nicht hin. Er kam aber gerade raus, hatte mich erkannt und gesagt, den machen wir, den nehmen wir. Ja, also auch nur Glückssache. Ja, echt schade. Ja, könnt ihr uns ja auch mal schreiben, wie ihr das so findet. KV-Ärzte weg, das Ganze dann doch lieber in Kliniken oder Zentren verbringen oder nicht. Ihr könnt euch dafür kurz Zeit nehmen, denn wir machen eine kurze Pause für ein bisschen Werbung. Wenn Werbung kommt, dann hört ihr uns erst in 30, 40 Sekunden, ansonsten geht's gleich weiter.
Auch ein sehr interessanter Vorschlag. Es gab wohl mal eine Zeit, 2016, da war der Vertrag der Krankenkassen mit der Berliner Feuerwehr ausgelaufen und nicht verlängert worden, versehentlich. Und dieser Vertrag hat geregelt, dass die Berliner Feuerwehr direkt mit den Kassen abrechnet. Weil es ein paar Wochen keine Regelung gab, bekam ein Mensch in Not, der die Feuerwehr rief, die Rechnung vom Rettungswageneinsatz von der Abrechnungsstelle der Feuerwehr direkt nach Hause geschickt. Er musste die Rechnung bezahlen, sie bei seiner Krankenkasse einreichen und bekam das Geld von der Kasse erstattet. Wie durch ein Wunder ging während dieser Zeit die Einsätze um ca. 50% zurück, weil sich die Leute das doppelt überlegt haben. Also erstmal, das klingt jetzt nach so einer Anekdote, ob das jetzt wirklich auch statistisch belegbar ist. Ich meine, wenn das während im Sommer war, kann es auch sein, dass die Einsätze einfach zurückgegangen sind wegen Sommerferien. Jedenfalls, ich bin kein Fan davon, das so wie in Amerika zu machen oder so, das über den Faktor Geld den Patienten sowas aufzudrücken, ja. Ob es dringlich genug ist oder nicht. Das halte ich nicht für sinnvoll. Ja. Man muss sich da einfach andere Möglichkeiten dann letztlich überlegen.
Etwas, was unsere Kollegen auch gerne mal sagen. Mensch, die müssten eigentlich für jeden Rettungseinsatz erstmal so 20 bis 50 Euro zahlen und dann kriegen sie das nachher zurück, wenn es wirklich ein Notfall war. Und ja, wie wir schon festgestellt haben, die Leute sind ja einfach auch manchmal verzweifelt, weil sie vielleicht schon einige Sachen versucht haben, einen Hausarzt zu erreichen, einen Facharzt zu bekommen. Ist ja noch viel schwieriger. Da wartest du ja manchmal Monate und dann den Rettungsdienst gerufen haben, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen. Manche denken sogar, sie kommen nur in eine Notaufnahme mit dem Rettungsdienst. Also Unaufgeklärtheit besteht da ja auch noch. Ne? 66% kennen nur die Notrufnummer. Alles sehr, sehr schwierig. Und ich frage mich wirklich, das habe ich auch schon in die Story geschrieben, was muss noch passieren, bis irgendwas auch mal geändert wird? An der Personalnot, an dem ganzen überhaupt Apparat Rettungsdienst, bezüglich dieser Einsatzknappheit müssen wir erst warten, bis ein Mensch dadurch stirbt, weil wir keine Rettungswagen mehr zur Verfügung haben, weil wir keine Leute mehr haben. Ich möchte mir das gar nicht ausmalen, dass das passieren könnte, aber es ist durchaus möglich.
Wie standest du denn auf der Interschutz? Da war ja auch der Janosch Dahmen, der hat ja so ein paar Vorschläge gemacht, Bundestagsabgeordneter. Wie fandest du denn seine Vorschläge?
Das war so viel. Und ich habe teilweise auch echt gepumpt da, weil ich so dachte, so einfach ist es jetzt auch
nicht. Also mein Highlight war, ich meine, das ist jetzt natürlich so das Populärste, was man sich rausgreifen kann, vorbeugender Rettungsdienst. Also wenn es heiß ist, sagen wir den Leuten einfach, trinken sie genug. Also ja, klar, dann Dann haben wir keine Probleme mehr. Also da muss ich sagen, da dachte ich mir, das kann jetzt gerade nicht sein Ernst sein, dieser Vorschlag. Und ich finde das dann auch immer schade, ohne ihm jetzt dazu nahe treten zu wollen, aber er wird dann da angekündigt als, ja, er ist ja auch voll aus der Praxis, weil er ist ja Notarzt und hat eine Luftrettungsstation geleitet, wo ich sage, ja, schön, das hat aber nichts mit Bagatelleinsätzen zu tun. Genau. Also das ist es ja, die Notärzte, die reden dann immer so und weil sie Notarzt sind, denkt man irgendwie, denen muss man Glauben schenken, weil die kennen den Rettungsdienst, das ist völliger Quatsch. Das, was auf dem RTW abgeht, das kriegt zu 80% ein NEF gar nicht mit.
Ja.
So, und auf dem NEF kriege ich schon mal eine sehr vorgefilterte Einsatzauswahl.
Sowieso, sie werden zwar auch ab und zu mal zu Bagatellen gleich mitgerufen, weil sich ja, weil der Code einfach dafür da ist, ne, Brustschmerz und sowas. Aber ansonsten kriegen die so vieles nicht mit. Wir erzählen es manchen Notärzten, aber sie können es fast selbst nicht
glauben. Genau, glauben kannst du es ja auch nur, wenn du wirklich direkt beteiligt bist. Ja. Und es werden ja auch immer mehr abbestellt. Die Notfallsanitäter trauen sich immer mehr zu, es werden immer mehr NEFs abbestellt. Und deshalb bin ich der Meinung, also wenn man da irgendwie mal fragen sollte, dann sind das irgendwelche Notfallsanitäter oder die mal Notfallsanitäter waren, Rettungsassistenten, aber nicht immer diese Notärzte, weil das geht mir echt gegen den Strich, dass dann immer denen das alles so zugeschrieben wird, als müssten sie es ja dann am besten kennen. So. Ja. Obwohl sie ja auch nur einen ganz geringen Teil der Einsätze überhaupt mitmachen und das dann in den meisten Fällen schon es da natürlich auch irgendwie ums Eingemachte geht bei diesen Einsätzen. Also wenn ich Notarzt wäre, könnte ich irgendwie auch denken, okay, ich hätte es mir krasser vorgestellt, aber unberechtigt sind die Einsätze ja nicht. Mhm. Und wenn man dann auf dem RTW sitzt, dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus.
Vor allem vorbeugender Rettungsdienst. Als er das gesagt hat, da wollte ich ja am liebsten das Mikrofon nehmen und sagen, also stopp, ich rede jedes Mal mit den Patienten, jedes Mal sage ich ein, zwei Teetassen, das reicht ja, einfach genau. Nicht aus. Die lernen es nicht. Sie werden es auch nicht reinbekommen. Und wir können natürlich Werbung machen und wir können über die Apothekenumschau und über die Visite und was nicht alles läuft, auch gerne das immer sagen, denn was im Fernsehen und im Radio läuft, das ist immer wichtig.
Kein Alkohol am Steuer ist doch vorbeugender Rettungsdienst.
Genau, richtig.
Sozialpsychiatrischer Dienst ist doch vorbeugender Rettungsdienst.
Nehmt keine Drogen.
Doch, richtig.
Ja, wir machen es doch.
Sozialarbeiter ist ja vorbeugender Rettungsdienst. So, also das findet ja alles statt. Man weiß natürlich nicht, wie es ohne wäre, aber ich glaube auch nicht, dass man da jetzt viel rausholen kann.
Ja, cremt euch ein in der Sonne. Auch so ein einfaches Beispiel. Ne? Machen wir trotzdem wieder nicht. Ja, weil wir denken, ja, so lange sind wir da ja nicht. Und so warm ist es ja auch nicht. Ist ja schön kühl hier an der Ostsee zum Beispiel. Ne? Da weht der Wind und dann ja, haben wir doch einen Sonnenbrand oder Hautkrebs irgendwann. Naja, also das, wir sind uns, glaube ich, vieler Sachen bewusst. Wir wissen, dass wir viel trinken sollen. Wir wissen, dass wir uns schützen sollen und so weiter. Machen es einfach nicht. Einfach auch irgendwie manchmal zu fein sind, zu faul sind und wenn es dann doch, ach fuck, jetzt ist es doch passiert, Mist, okay, dann rufe ich einfach den Rettungsdienst. Ja, wird mir ja schon geholfen, bis man irgendwann merkt, dass man in so einer Sackgasse ist und dann doch sagt, scheiße, hätte ich mal vorher anders gehandelt.
Also ich bin ja sowieso dafür, dass man das erstmal unbedingt in Notfallrettung, damit mal dieses Dienstleister da rauskommt.
Dieses Dienstding ist und sowieso.
NKTWs, da kann man gerne Rettungsdienst dann draufschreiben. da könnte man übrigens nochmal die nächste Abstufung machen. Du könntest sagen, RTW, NKTW, KTW, nicht qualifizierter Krankentransport. Also
musst du auch alles besetzen übrigens, ne? Wenn du alles ja, mögliche hast, ne? Das muss man auch.
Aber die RS hast du besser und schneller qualifiziert und zur Not muss man es dann halt so machen, dass man sagt, okay, jeder muss wieder einen Zivildienst machen. Punkt. Dann ist das halt einfach so, wenn man
wie
die Leute
sich
braucht,
gewährt
wenn der
haben,
Bedarf da
diesen
ist.
Diesen verpflichteten Sozialdienst, Leute. Genau dadurch haben wir manche Leute erstmal auf die Spur gebracht, dass sowas eventuell auch mal interessant für einen ist, so ein Job. Ne? Also warum sollte man das nicht machen? Warum nicht so einen verpflichteten Sozialdienst wieder einführen? Der muss ja nicht Wehrpflicht heißen. Also wie gesagt, wenn dann irgendein Job in irgendeinem sozialen Beruf, sei es Rettungsdienst, sei es Pflege, sei es irgendwie Betreuung.
Finde ich, man muss halt auch irgendwie. Genau, ich finde auch, das gehört irgendwie auch so zu einem Sozialstaat dazu, dass man halt einfach mal in seinem Leben wenigstens mal ein Jahr was für die Gesellschaft getan hat. Und danach kann man ja machen, was man möchte und sich rumtreiben, wie man möchte. Aber ich halte das für eine absolut sinnvolle Maßnahme. Man muss natürlich aufpassen, dass da nicht irgendwie die Qualität sich nach unten gezogen wird, weil dann irgendwie jeder quasi in den Rettungsdienst kommt. Damit öffnet man ja wieder so ein Becken. Aber man muss dann halt schauen, dass nicht jeder in die Notfallrettung kommt. Genau, das ist übrigens auch etwas, was mir mal viele schreiben, das kann ich auch voll nachvollziehen. Viele schreiben mir, ja Luis, also hier überall werden keine RTWs besetzt und ich versuche hier seit Monaten eine Ausbildung zu finden und finde keine. Ja, kann ich euch auch nicht erklären, wie das eigentlich alles zusammengeht.
Ich glaube, die schreiben uns bin immer beiden das Gleiche, ne? Falls einer mal nicht antwortet.
Ich glaube es auch.
Aber auf jeden Fall,
ich wurde auch letztens begrüßt mit Hi Marcel.
Auch schön. Ja, auch eine Sache, die mich absolut triggert. Du kommst ja auch nur in einen Ausbildungsplatz rein, wenn du ein Unternehmen hast, das dich danach quasi übernimmt. Weil das Unternehmen muss das ja unter anderem mitbezahlen. Ich glaube, zusammen mit den Krankenkassen.
Ich glaube, die Krankenkassen bezahlen es komplett.
Ja, aber man kommt halt nur rein, wenn man dann auch ein Unternehmen hat, wo man nachher dann arbeitet. Und ja, wenn du dann natürlich in, sagen wir mal jetzt in Rostock, wo jetzt nicht so viele Ausbildungsplätze sind, leider, dann stehst du da. Möchtest du das machen, kannst du es nicht machen. Ja, müsstest dann wahrscheinlich 40, 50, 60 Kilometer jeden Tag reisen, um vielleicht ein Unternehmen zu finden, wo sie sagen, ja, wir bilden Notfallsanitäter aus und bezahlen das auch. Man kann es also nicht einfach mal so machen. Man kann auch nicht sagen, Mensch, ich bin reich, ich habe das Geld, ich mache das einfach mal so. Geht nicht.
Und ich habe ja auch jedem schon oft genug gesagt, wenn ihr wirklich in den Rettungsdienst wollt und es tut euch so schwer damit, macht doch erstmal dieses soziale Jahr, dann seid ihr in diesem Betrieb drin, ja. Dann wisst ihr, wie es läuft und dann ist das auch deutlich leichter, diese Ausbildung zur Notsand zu machen oder zu finden, weil natürlich nehmen die Arbeitgeber lieber Leute, die sie kennen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann man drüber diskutieren, aber
es
ja.
Es ist schwierig, also wie gesagt, wir haben so viele Baustellen mittlerweile, die uns triggern und ich hoffe einfach nicht, dass es mal bei uns im Kreis ist. Wir merken es ja auch viel, darf ich nicht aus dem Nähkästchen plaudern hier, aber es ist bei uns genauso, ne, dass Rettungswagen mal ausfallen, dass nicht mehr besetzt werden kann irgendwo. Es gibt Tage, da ist das einfach so, dass Crews auch teilweise auf andere Spezialrettungswagen ausweichen müssen, weil es keine anderen Personalien gibt, die den besetzen können. Schwerlast-RTW, Kinder-Baby-NRW, den wir da auch bei uns haben, den Storchenwagen oder sowas. Das wird durch normale Rettungswagen
besetzt. Den Storchenwagen.
Ja, so hat man es früher genannt. Jetzt mittlerweile ist der Baby-NRW. Fanden wir mal ganz süß mit dem Storchenwagen. Ja, und dann, da fällt ein RTW ausführen, ne? Weil die dann eben unterwegs sind, weil teilweise Leute auch in andere Orte gefahren sind, die 80, 90 Kilometer weg sind.
Ich habe jetzt aus mehreren Städten mit Berufsfeuerwehr gehört, dass das jetzt so versucht wird zu kompensieren, dass man freiwillige Feuerwehren quasi zur Wachbesetzung zieht, damit man das hauptamtliche Personal auf den RTW kriegt. Also
genau. Stadtschutz.
Ja, und das hauptamtliche Personal. Hat da natürlich auch keine Lust drauf irgendwie und dann hat man wieder Krankmeldung. Also ich bin gespannt, ob und wie das aufgelöst wird, ob man glaubt, dass das nur eine Phase ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch insbesondere seit Corona meldet man sich irgendwie lieber einmal zu viel krank als zu wenig. Also irgendwie hat das ja auch erst seit Corona richtig an Fahrt aufgenommen alles, weil vor Corona habe ich das noch so gar nicht so extrem wahrgenommen. Aber es sind ja nicht irgendwie mehr RTWs geworden groß und trotzdem habe ich den Eindruck, also gefühlt jeden Tag bekommt man irgendwo mit, dass irgendwo irgendwas drunter und drüber geht.
Naja, man muss auch bedenken, dass wir seit Corona erst so öffentlich unterwegs sind, dass uns die Leute das alles schreiben. Vielleicht läuft es ja schon weitaus eher.
Das,
ne?
Ich meine jetzt so, ich persönlich das mitbekommen, so jetzt im eigenen Betrieb in Anführungsstrichen, hatte ich das vor Corona jetzt noch nicht so in dem Maße eigentlich.
Ja. Ja, das ist auch auf jeden Fall schlimm. Dann hast du ja auch noch Kollegen, die dann teilweise wochenlang ausfallen, weil sie dann auch mittlerweile Rückenprobleme haben, weil die Ausstattung auch nicht da ist. Auch da muss viel gemacht werden. No, warum machen wir so einen Interschutz, wenn wir das dann trotzdem nicht aufrüsten?
Ja, ja genau. Interschutz zeigt nur wieder, was alles möglich ist.
Ja, genau, dann gehst du heulen nach Hause und sagst richtig. So, wir haben es sowieso nicht. Also auch das frustriert tatsächlich Kolleginnen und Kollegen. Und es ist, stimmt ja, du hattest ja mal letztens gesagt, oder letztens schon vor einer Weile her, 10 Jahre, ne, im Rettungsdienst.
Aber ich hatte das in einem Instagram-Post mal gesagt. Ich sagte ja, Corona. Und wie soll das denn werden, wenn Corona vorbei ist? Dann genießen die Leute ihr Leben, dann ist hier 5 Wochen am Stück Karneval. Also ich bin von 5 Wochen ausgegangen, Ausnahmezustand. Aber es wird ja immer mehr. Ich habe gefühlt, im Durchschnitt wird es jeden Tag ein halber Einsatz mehr. Also ja. Es nimmt ja immer mehr an Fahrt auf. Also letztens war hier irgendein Festival, nur das mal so als Größenordnung. Hier war ein Festival und dann habe ich die Einsatznummer musste ich nacherkundigen, habe dann eine Leitstelle angerufen und gesagt, kannst du mir mal die Einsatznummer hier geben, so und so. Und dann sagt der, welche Adresse, ja das und das. Sagt er, 10 Einsätze, was war denn da los? So einfach mal ein Festival, das 10 Stunden dauert, 10 Einsätze provoziert. Da kann man sich ja mal vorstellen. Einfach 10 ja. RTWs fahren dahin. Ja. Wegen, ich habe zu viel getrunken, ich habe dies, ich habe das.
Da würde der ein oder andere sagen, ja, dafür gibt es ja Sanitätsdienste, die da vor Ort sind. Aber Leute, was ist denn während Corona passiert? Wir hatten kaum noch Sanitätsdienste. Was machen Ehrenamtliche, wenn ihr Verein keine Treffen mehr macht, organisiert das, langweilig wird? Ja, sie treten aus oder sind nicht mehr da. So haben auch vielleicht einen neuen Job, wodurch sie dann eventuell den Sanitätsdienst nicht mehr wahrnehmen können, ehrenamtlich aktiv sein können. Und dann muss es kompensiert werden, wieder durch den Rettungsdienst. Also ein Rattenschwanz, der sich da durchzieht. Und auch wir hatten jetzt ganz, ganz viele Konzerte, wo teilweise auch Sanitätsdienste ja fehlte, beziehungsweise nicht fehlte, aber unterbesetzt war. Ne, ein Konzert hat man zum Beispiel vergessen, den Sanitätsdienst zu bestellen in der Halle und dann waren da erstmal 5 RTWs vor der Tür.
Das erzählt, ja.
Habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Also das
habe ich auch schon mal ähnlicherweise erlebt.
Ja, das muss man alles wieder aufbauen jetzt, weil diese Strukturen haben halt gelitten. Ne? Die Ehrenamtlichen, die wollten eigentlich weitermachen, konnten aber nicht, weil es gab
nichts zu tun. Und dann muss man sagen, dann gibt es, ich weiß nicht, ob es das in Rostock gibt, aber hier gibt es zunehmend private Sanitätsdienste, die an Unseriosität aus meiner Sicht kaum zu überbieten sind, weil die rufen halt auch einfach dann für alles an. Also die, sobald denen jemand sagt, die weiß nicht, ob die das mögen, irgendwie auch dann Drama zu machen oder so, aber da stehst du dann mit dem RT wirklich 10-mal am Stück, ja, wo man sich fragt, Leute, die ist hier geh- und stehfähig, die hat so viel getrunken, wo genau ist der Grund, dass wir jetzt hier gerade stehen, so. Fragst den Patienten, wollen sie ins Krankenhaus? Nein, dann geh weg. So, also dafür ist man dann mit dem RTW hingefahren. Also diese privaten Sanitätsdienste, da muss man sowieso sehr vorsichtig sein.
Ja, Ausschreibungen und so weiter, das ist auch schon passiert bei uns, zum Beispiel der interne Kliniktransport der Uniklinik ist auch an ein privates Unternehmen gegangen, sind ganz coole Leute, die da mit dabei sind und so weiter, aber da hat, die sind aus dem Ruhrgebiet hier zu uns hochgekommen.
Ja, ich glaube, ich weiß sogar dann, welche Firma das ist.
Ja, genau. Na, also hier bei uns und machen das eben und übernehmen dann mittlerweile da auch einige andere Aufgaben. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, dass dieser Alarmschlag jetzt in Berlin vielleicht ein Zeichen war, auch in der Politik, denn ich glaube, an denen hängt es. Ich glaube es nicht, an denen hängt es einfach, hier etwas zu unternehmen.
Da muss man nochmal, es ist das Problem, es passiert noch zu wenig. Also ja. Wenn die Bagatellen warten, das ist ja nicht mal ein Problem. Ja?
Ja.
Das müsste eigentlich passieren, dass das Ausnahmezustand ist und dann kollabiert im Bundestag ein Abgeordneter und dann braucht der RTW eine Stunde. Dann wird es interessant.
Die Bagatellen warten ja nicht. Es wird ja überall hingeschickt und immer mit Sonderrechte und immer muss da ganz schnell jetzt ein Rettungswagen hin, obwohl das schon seit Stunden ist und das wird auch am Telefon oft gesagt. Und den Leitstellendisponenten bleibt aber nichts anderes übrig, als ja, ich schicke da jetzt jemanden vorbei, weil ich kann das nicht ganz einschätzen. Die Leute teilweise sind ja auch wirklich überfordert, schon einfachste Fragen zu beantworten. Und dann heißt es, okay, bevor jetzt was Schlimmeres ist, schicke ich einen Rettungswagen hin. Und so läuft
das
seit Jahren.
Das ist auf jeden Fall krass, ja. Ich bin tatsächlich, um diese Geschichte mal vielleicht aus der letzten Folge auch oder vorletzten Folge vorzuführen, Thema psychotischer Angehöriger, / Bekannter.
Ja, war auch ein bisschen schwierig.
Ich habe jetzt kein Internet. Also ich hatte mich gewundert, ich bin hier zur Interschutz gefahren, hatte irgendwie so ein paar Internetprobleme, dachte mir, ja gut, Telekom. Mhm. Und dann komme ich zurück, kein Internet. Ich dachte mir, okay, rufe ich da mal an, gucke nach Störung. Irgendwie war eine Störung, aber wohl in Bonn. Dann rief ich bei der Telekom an, sagte, ja so und so. Sagte, können Sie sich autorisieren? Meine ich, ja, nee, ja gut, bei der Störung kann man ja erstmal gucken. Sagte, oh ja, aber das ist was, das darf ich Ihnen leider nicht sagen, aber da soll sich die Person mal hier melden, bitte. Dann ich hier rumgekramt, habe dann tatsächlich noch irgendwo eine Kundennummer gefunden und konnte mich dann autorisieren. Und ja, nee, der Anschluss, der wurde gekündigt zum 22.07. und bis dahin auch gesperrt. Dachte ich mir, ja super. Dann habe ich der Person mal eine Mail geschrieben, sagte, hör mal, mein Anschluss funktioniert irgendwie nicht, so ganz harmlos, weißt du da was von? Und dann bekam ich, nicht als Antwort, sondern komplett eine neue Mail, hello Luis, ich wollte nur sagen, dass ich den Anschluss gekündigt habe. Gut, danke für diese Information.
Yay, cool, danke, dass du das gemacht hast.
Gut, danke, dass du es danke, dass du Bescheid sagst, alles klar. So, wow, ist ja nicht so, als wäre ich irgendwie aufs Internet angewiesen. Also Twitch hat sich jetzt erledigt bis zum 22.07. Ja. Ich habe dann direkt bei der Telekom angerufen, gesagt, hört mal, ich hätte gerne einen Folgevertrag. Das könnt ihr natürlich dann erst am 22.07. machen, weil bis dahin ist der Anschluss ja noch gesperrt. Und jetzt habe ich hier übergangsweise so eine 60-Gigabyte-Box. Ich habe mir jetzt auf deinen Zuraten bei Vodafone so ein unbegrenztes Datenvolumen gebucht. Habe da jetzt so einen Young-Tarif und so diesen Giga-Dingens für 2 Jahre jetzt echt günstig, muss ich sagen, unbegrenzt Datenvolumen am Handy. Aber es nervt, weil ich denke mir jetzt so, jetzt sitze ich hier und denke mir, was passiert als nächstes? Wache ich hier morgen auf und kein Wasser, kein Strom mehr? Oder
muss dann Wasser abkochen, das ist echt so, aus dem Bach holen, ja.
Ja. ich musste da echt an den Neudeck denken, der mir da auch sagte, also wenn ich einen Vermieter hätte oder so, der Borderliner oder psychotisch wäre, also dann würde ich da nicht einziehen. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie das hier noch weitergeht. Es wird auf jeden Fall etwas passieren, denn nächste Woche wird dann der Ehemann / die Ehefrau, ich halte das ja noch geschlechtsneutral, tatsächlich zurückkommen, war ja im Ausland und dann auch da mit rabiaten Mitteln zur Not mal intervenieren. Also ich bin gespannt, nächste Woche wird auf jeden Fall einiges passieren diesbezüglich. Ich hoffe, dass sich das irgendwie auflöst, dass mich auf einmal jemand anruft und sagt, hör mal, Luis, es tut mir unfassbar leid, ich weiß auch nicht, was mit mir los war, aber so gerade ist wirklich, Nummer ist auch gelöscht, gesperrt, ich erreiche gar keinen mehr, nur noch über E-Mail.
Ja. Ja, da hatten wir auch unsere ein, zwei Missverständnisse, ne, weil du lädst ja, also man muss sich ja vorstellen, bei den Shorts lädt Luis immer in seine Cloud immer so Folgen hoch, die da reinkommen sollen, und ich habe halt keine mehr gesehen, da waren keine mehr, und ich dachte so, okay.
Genau, aber ich dachte, die werden Zeit gehabt.
Und wir hatten ja die Umfrage bezüglich Tod im Rettungsdienst und UVC, und ich habe die natürlich mitbekommen und wusste auch, wofür ihr gewotet hattet, aber es war halt keine Folge da, über die Rede. Da dachte ich, gut, dann rede ich jetzt erstmal über Herzinfarkte, weil es gerade ein Thema war, was mir noch sowieso auf der Zunge lag, beziehungsweise hier auf dem Rechner hatte, und habe das dann erstmal hochgeladen. Dann schrieb der Luis dann irgendwie so, ja, wir machen eine Umfrage über Tod und UVC-Strahlung, und was macht der
was
Mann?
Kommt?
Der einfach mal Herzinfarkt. So komplett ignorant, ja. Und da ist uns dann erstmal bewusst geworden, dass die iCloud zum Beispiel nichts hochgeladen hatte. Ne? Also durch dieses Internetproblem, weil wir so abhängig sind wir vom Internet. Aber ja,
Ist schon krass. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass man da wirklich so abhängig, vor allem ich habe jetzt hier 60 GB noch bis 22. Das wird halt auch, also jetzt über den Hauptrouter, den nutze ich natürlich jetzt so wenig wie möglich, damit ich es jetzt halt für sowas wie Folgen hochladen machen kann. Aber es ist schon echt, echt nervig. Kann man nicht anders sagen.
Gibt es noch Netflix aus dem Handy? Irgendwie. Von daher.
Ja, das Problem ist irgendwie, er lädt nichts über Hotspot in die iCloud. Mhm. Ich weiß nicht, wie sich das umschiffen lässt, das macht er nicht. Ich habe auch angekreuzt, komisch, dass iCloud auch mobile Daten verwendet.
Bei mir
verwendet
müssen wir nochmal drüber reden. Also bei mir macht das über den Hotspot.
Bei mir über Hotspot lädt er in die iCloud.
Na, dann müssen wir kann ich auch machen. Also wie gesagt, ich ab und zu bearbeite ich ja mal was in der Wache auch für die Wache und so weiter, und lade das dann in meine Cloud hoch, und das macht er ganz automatisch auch den Hotspot. Und da wir haben ja kein Internet in der Wache, also keins für die Mitarbeiter, sondern nur für unsere Dienstrechner. Und dementsprechend muss ich dann immer einen Hotspot nehmen. Ja, das ist einfach so. Bei mir gibt es auch Neuerungen bezüglich der Person, der Angehörigen. Kommt jetzt raus. Und zwar in die Reha geht's jetzt. Am 5.7. Hui. Schon läuft also die Beatmung weniger, die invasive. Und dementsprechend hat man jetzt schon alles eingerichtet, die ganzen Gerätschaften geholt für die Reha, das Bett und so weiter. Und wird er umziehen. Ja, bin gespannt.
Läuft schon liegend oder weaning? Oder?
Er sitzt immer, man muss auf Fahrrad fahren zum Beispiel im Bett. Also es läuft auch schon Physiotherapie. Und das macht man jetzt dann eben aber außerhalb des Klinikums, weil es nicht mehr notwendig ist. Und ja, Weaning läuft eben auch schon. Ne? Also ich bin sehr gespannt, wie er am 5. ist. Vor allen Dingen kommt er dann etwas mehr in die Nähe von mir, sodass ich da, glaube ich, nur noch eine Viertelstunde fahre, nicht mal, ich glaube 10 Minuten. Und dann bin ich sogar da und kann ihn auch weitaus öfter besuchen. Ja.
Wir drücken die Daumen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Das wird,
aber das ist ja schon mal...
Bei dir auch.
Ja, bei mir ist ja eher leider noch nicht so gute Nachrichten. Aber wie lange ging das dann jetzt auch bei dir... ganz schön lange Intensivstation.
6. März, ne? Glaube ich, ging es los. Ne? Also da ja, war da
das
war,
sieht man mal, über 3 Monate auf Intensiv, fast 4 Monate auf Intensiv.
Liegend, ne? Und das ist also, ich glaube, davon 1 bis 2 Monate narkotisiert, sediert, also kaum bewegen, ein bisschen Bewegungsdingsbums gab es, Lagerungstherapie, aber da war nicht viel. Ne? Das ist schon toll. Da haben die Muskeln auch gut abgebaut, gerade bei einer älteren Person ist das halt immer so. Ja. Schon krass. Ja, auf jeden Fall. Da drücke ich natürlich auch die Daumen, habe ihm gestern noch ein Video geschickt, das wurde ihm dann abgespielt und habe ihm nochmal gesagt, er soll kämpfen und weitermachen, wir sehen uns bald wieder und so weiter. Ja, ist auf jeden Fall
das
schön.
Das geht auch nur mit einem starken Willen noch dann,
Absolut.
Aber apropos starker Willen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt darauf komme,
jetzt kommt
aber wir haben sehr viele geschrieben aus Pflege und Altenheim, dass meine Dreier-Theorie,
ja.
Das bedeutet, dass ja. Ein Toter 2 Tote mitnimmt im Pflegeheim, dass das ja. Zutreffen würde.
Jeden Tag mindestens 2, 3 Nachrichten, wo reingeschrieben wurde, hey, ja, das stimmt und das haben wir auch mitbekommen, oder hier haben wir auch Artikel geschickt und sowas alles. Also das ist wirklich spooky. Das ist ja, wäre was für X-Fox oder das Unfassbare. Ja? Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Ich muss sie leider enttäuschen. Sie ist tatsächlich wahr. Ja, krass, also... Beobachte das gerne weiterhin.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich, wenn irgendwie so, dass das Minimum an das, was man so als Gruppe haben will, immer 3 ist, weil 2 Leute keine Gruppe sind und dass man dann auch natürlich, gerade im Alter hat man ja nur noch dann seine 2 Leute dann und dass es dann irgendwie so ist, dass wenn einer stirbt, dass man sagt, boah, jetzt ist die weg, jetzt macht es eigentlich, dass man es dann so einfach die Lebenslust so nachlässt, weißt? Das ja, hat man ja auch öfter bei Ehepartnern, die irgendwie ihr Leben lang zusammen waren, dass dann einer innerhalb der nächsten zwei Wochen auch dann stirbt, wenn der erste verstorben ist.
Ja, natürlich, das kriegt man aber mit. Die Leute verzweifeln dann mal so, verfallen in die Depression. Klar, der Partner, der dann Jahre, Jahrzehnte lang mit einem gelebt hat, ne, ein- und ausgegangen ist, verstirbt. Das kann ich durchaus verstehen, dass man dann auch teilweise ja, verkümmert, um es jetzt mal ganz böses, banal zu sagen. Und ja, dann auch vielleicht mitgeht.
Wäre jetzt natürlich interessant, ob das dann eher Frauen oder eher Männer betrifft. Das würde mich tatsächlich jetzt auch noch interessieren. Denn man sagt ja.
Und Männer sollen ja eher sterben, ne? Das ist ja.
Also man sagt ja auch, Broken Heart Syndrom tritt ja zum Beispiel auf bei Verlust, also extreme psychischer Belastung. Und da sagt man insbesondere Frauen nach der Menopause. Und natürlich, wenn du älter bist, ist dann so eine Herzinfarkt-Symptomatik unter Umständen auch das Letzte, was man dann verspürt. Ja, insofern.
Ja, genau. Deswegen, ja, gerade bei Frauen, stille Infarkt und sowas spielt das schon eine Rolle, gerade bei Älteren auch. Ne, könnt ihr mal den Short hören über Herzinfarkt, da habe ich auch ganz kurz mal gequatscht, warum das bei Älteren auch immer schwieriger ist, einen Herzinfarkt festzustellen, weil die das eben kaum merken und gewisse Morbiditäten auch dafür sorgen, dass das eben...
Da wurde ich übrigens gefragt, ob du da auch auf die geschlechterspezifischen Symptome eingegangen bist. Ja, habe ich auch gesagt. Und wenn ihr das nochmal in aller Breite hören wollt, haben wir auch eine extra Folge über Gendermedizin gemacht.
Auf jeden. Also, ihr habt noch viel zu hören, wenn ihr es noch nicht gehört habt, wenn ihr jetzt gerade hier erst bei der Folge 66 eingestiegen seid. Da müsst ihr noch mal ein bisschen zurückhören. Es gibt für alles mittlerweile. Was übrigens vorgeschlagen wurde, auch auf unserer Liste, Altenpflege mal mit reinzunehmen oder Allgemeinpflege. Ja, können wir auch mal ein Interview machen. Also wir haben noch so viel vor mit euch.
Perspektivwechsel quasi.
Absolut. Ne? Wir haben ja Altenpflege.
Die wir so richtig über uns ablassen
wir
können.
Wir haben hier die Wasserwacht, die hier gerne auch mal quatschen wollen. Also wenn du hier oben bist, weiß ich noch nicht. Nimm dir schon mal zwei Wochen Zeit. Ja, auf jeden Fall die und viele, viele andere, die noch auch mal erzählen wollen. Da werden wir auf jeden Fall mal mit reingehen.
Ja, der Redebedarf ist auf jeden Fall groß.
Ne?
Ich bin gespannt, sind wir eigentlich auf der Florian-Messe? Das werde ich jetzt schon gefragt.
Sind wir da? Weiß ich nicht. Wann ist die?
Ich weiß gar nicht, wann die ist.
Na, da müssen wir nochmal nachgucken gleich. Ne? Also das werden wir auf jeden Fall nochmal klären. Das machen wir auf jeden Fall hier nach dem Podcast, weil wir sind ja jetzt auch mittlerweile schon wieder bei ungefähr 58 Minuten. Ja. Wir wollen euch ja natürlich auch bei der Sommerzeit jetzt nicht zu lange am Radio lassen oder so oder wo auch immer ihr uns
hört. Und alle Hundespaziergänger, nein, redet jetzt bitte noch weiter, redet weiter.
Bitte weiter, ist gerade so schön, ich muss noch drei Runden laufen. Ja, aber das werden wir auf jeden Fall nochmal klären und beim nächsten Mal werden wir dann schauen, ob wir schon wissen, ob wir auf die Florian-Messe kommen.
Genau, aber erstmal sind wir ja in Wien.
Ja, eben und da freue ich mich schon tierisch drauf. Eine ganze Woche erstmal in Wien, so ein bisschen mal nachgucken, wie das so läuft.
Wir fahren nach West-Wien. Nicht ohne mein Team.
Nee, wird auf jeden Fall schön. Könnt ihr uns, wir sagen euch nochmal Bescheid, was ihr so für Fragen habt, zum Beispiel, die wir die Wiener Rettung auch mal stellen sollten. Wir haben schon einige Fragen. Ja.
Übrigens schrieben mir auch viele aus Wien, dass es dort die gleichen Probleme gibt. Also es lassen sich wohl die deutschen Probleme 1:1 auf Österreich ummünzen.
Na toll, und ich dachte, ich komme mal jetzt in das gelobte Land, ja. Mit den Geiserschwarm.
Ja, ich bin gespannt, wie gelobt das Land da ist. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Deswegen, wir sind mal, also wie gesagt, wir halten euch auf den Laufenden. Vor allen Dingen, wenn ihr dann seht, dass wir mal so neue Kleidung tragen, Berufskleidung, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass wir angekommen sind. Ja.
Die Berufsrettung.
Berufsrettung, ja. Und der Böbel, der wird da weggerettet, weil wir in
da essen wir erstmal richtiges Wiener Schnitzel vom Kalb.
Ja, das wird auf jeden Fall Spaß machen. Du gehst ja noch in Urlaub, ne? Da machen wir die Sommerpause noch. Das ist auch.
Wenn die Flughäfen das mitmachen, das ist ja aktuell auch so eine Sache für sich. Ja. Ich bin auf unsere Wien-Reise gespannt. Meinst du, wir kommen da einfach so weg oder?
Wie? Wieder weg nach Deutschland?
Ja, einfach weg nach, also vom Köln-Bonner Flughafen hört man ja gar nichts noch so diesbezüglich.
Nur deswegen.
Also weil doch der Physiopath meinte, er hätte hier 2 Stunden gewartet.
Okay. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Da haben die sich hoffentlich ein bisschen eingepegelt. Genau. Ne?
Ja, ich hoffe es.
Genau, ich glaube am 24. bin ich bei dir. Also da übernachten wir kurz einmal und dann fahren wir gleich früh am Morgen weg.
Yes.
Fliegen weg.
Gut, ich würde sagen, wir quatschen nur noch dummes Zeug.
Ich wollte gerade
es ist an der Zeit,
um Kopf und Kragen
zu setzen.
Hier. Ja.
Richtig. Und ich bedanke mich oder wir bedanken uns, dass ihr heute wieder zugehört habt. Haben uns sehr gefreut, euch alle mal persönlich kennenzulernen. Ich bin gespannt, wem wir gerade das Einschlafen etwas erleichtern. Oder
vielen Dank auch für das Lob, dass wir unsere Gefühle an euch ausschütten durften aus der letzten Folge. Da wurden wir auch des Öfteren belobt, dass wir mal unsere Gefühlswelt gezeigt haben.
Wir hören uns in einer Woche wieder.
Ja, beziehungsweise in den Shorts. Ne? Da seid ihr auch immer dabei.
Am Montag
wieder. Da hört ihr uns jeden Tag aufs
Richtige.
Genau,
also. In diesem Sinne, macht es gut, macht es besser und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Passt auf euch auf, bis denn, ciao.
Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.